Danke für deine Einführung. Liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, euer Gesicht zu sehen. Sag mal, habt ihr auch schon mal nach dem schwarzen Loch gesucht? Danke für die Kindergeschichte, war schön. Ja, Freiheit. Was ist das eigentlich? Nun, dieses Thema beschäftigt Menschen schon von Anfang an ihrer Geschichte. Ja, sie ringen förmlich nach Erkenntnis, nach Formulierungen, nach Verständnis. Okay, ihr könnt mich jetzt besser hören, ja? Ich möchte euch ein wenig in die Geschichte dieses Themas mit hineinnehmen, um am Ende sagen zu können, das ist es. Ja, wo finde ich eigentlich die Antwort? Was ist Freiheit wirklich? Wie kann Freiheit ewig bestehen bleiben, ohne Einschränkung? Mitten in den Bergen, so eine Anekdote, stieg ein Mann in einem Hotel ab. Im Wirtshaus gab es einen wunderschönen Papagei, und der vom Eigentümer trainiert wurde. Und ständig schrie dieser Papagei: Freiheit, Freiheit! Das war ziemlich komisch. Der Mann, der ein Meister der Meditation war, traute seinen Augen und seinen Ohren nicht. Es war schon befremdlich, einen Papageien zu kaufen, ihn dann einzusperren und ihm dann noch beizubringen, ständig Freiheit zu rufen. Denn wenn der Besitzer ehrlich gewesen wäre, dann hätte er ihm die Freiheit schon lange gegeben. In der Nacht konnte der Mann nicht schlafen. Und er konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er wachte auf, öffnete das Türchen vom Käfig und sagte zu dem Papageien: Jetzt sind die Türen offen und der ganze Himmel gehört dir. Raus mit dir. Der Papagei krallte sich am Käfig fest und schrie immer noch lautstarker: Freiheit, Freiheit. Endlich sagte der Mann: Das ist doch komisch. Die Tür ist offen und warum krallst du dich am Käfig fest? Er schob seine Hand in den Käfig, holte den Papagei heraus und dieser wollte nicht und kämpfte gegen ihn und verletzte seine Hand. Doch der Mann nahm den Papagei heraus, warf ihn in den Himmel, dann ging er zutiefst befriedigt ins Bett und schlief ein. Das Erste, was er am Morgen hörte, war Freiheit. Er schaute hinaus. Der Papagei war wieder in seinem Käfig. Die Tür stand immer noch offen. Wie konnte das sein? Machte ihm wohl das Leben außerhalb des Käfigs Angst? Da warteten womöglich Feinde. Da gab es kalte Nächte und heiße Tage. Manchmal würde es wohl an Futter fehlen. Und es gäbe niemanden, der ihn beschützen würde. Sagt mal, ist es möglich, dass wir Menschen es manchmal vorziehen, in einem Käfig zu leben? Weil wir nicht gelernt haben, mit Freiheit umzugehen? Als ich diese Anekdote gelesen hatte, habe ich mir unwillkürlich die Frage gestellt, möchte ich eigentlich unumschränkte Freiheit? Macht mir das nicht doch ein bisschen Angst? Ja, in gewissen Situationen möchte ich gerne frei sein. Doch wie viele Menschen sind krank oder sitzen im Gefängnis? Auch wenn dieses Gefängnis charakterlicher Natur ist. Nur weil sie ihre Freiheit ausleben wollten. Sie möchten selbstbestimmt durchs Leben gehen. Manchmal sogar auf Kosten ihrer Mitmenschen. Ist selbstbestimmte Freiheit nicht auch riskant? Seit Beginn der Menschheit machen sich Menschen, Entschuldigung. Seit Beginn der Menschheit machen sich Menschen Gedanken über die Freiheit. Aristoteles meinte, Freiheit sei, leben zu können, wie man will. Denn dies, sagt man, sei der Freiheit eigentümlich. Die frühen Christen glaubten, dass wahre Freiheit erst in die zukünftige Welt gehört. Wenn Jesus wiederkäme. Deshalb schienen ihnen damals politische Veränderungen oder Weltverbesserungen im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu als sinnlos. Man müsse innerlich frei sein, so wie es die griechischen Stoiker glaubten. Ginge es nur um die innere Freiheit, dann hätten wir Paulus und andere sicherlich falsch verstanden. In 2. Mose 21, Vers 2 steht, dass ein hebräischer Sklave nach 7 Jahren wieder frei sein sollte. Gemeint war hier sicherlich nicht die innere Freiheit, sondern Freiheit von der Sklaverei. Jesus hat in seiner Antrittspredigt in Nazareth sein sehnsüchtiges Verlangen ausgedrückt, dem Menschen die Freiheit zu schenken. Keine Gefangenen, keine Blinden, keine Niedergeschlagenen mehr, sondern nur noch Gnade. So lesen wir das ja in Lukas 4, Vers 18. Und das war Gottes Bestreben von Anfang der Weltgeschichte an. Und Jesus sagte damals, heute ist dieses Jesaja-Wort in Erfüllung gegangen. Er kam, um den Menschen wahre Freiheit anzubieten. Nun, Freiheit war und ist ein Dauerbrenner in der Denke des Menschen. Martin Luther hat von der Freiheit eines Christenmenschen geschrieben. Er schrieb, dass in Christus alle Menschen frei sind. Aber diese Freiheit ist durch die Liebe bzw. die Verantwortung für den Mitmenschen gebunden. Immanuel Kant, und er gehörte ja zur Zeit der Aufklärung, er meinte, dass Freiheit nur durch Vernunft möglich sei. Ohne Vernunft folge der Mensch seinen Trieben wie ein Tier. Das Gute zu erkennen und sich darin auszurichten, das ist der kategorische Imperativ. Das heißt, das lässt keinen Widerspruch zu und ist damit bindend. Damit wird Freiheit und Pflicht zu einem Synonym. Das heißt, beides gehört zusammen. Damit schließt er reine Lustentscheidungen aus, denn die Lust des Menschen behindert seine Freiheitsentfaltung. Kluge Worte von Immanuel Kant, nicht? Ja, in der Französischen Revolution sprach man von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nun, anscheinend war Gottes Gnade da nicht mehr nötig. Ja, und der US-Präsident Franklin Roosevelt formulierte am 6. Januar 1941 zur Lage der Nation vier Freiheiten. Erstens Freiheit der Rede. Zweitens Freiheit, Gott auf eigene Weise zu verehren. Drittens Freiheit von Not als eine Form internationaler wirtschaftlicher Verständigung. Und Freiheit durch globale Abrüstung. Naja, wir haben dann erstmal unser Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, nicht? Freiheit wird hier nicht aufgrund einer Theorie festgelegt, wie in der Philosophie und im Zeitalter der Aufklärung, sondern unsere Verfassung besteht vielmehr aus einem Bukett vieler Freiheiten. Rechte sind Freiheiten. Okay. Das waren so die Überlegungen von klugen Männern, die versucht haben, Freiheit zu definieren. Aber ich möchte doch einen Blick auf die Definition in der Bibel wagen, was die Bibel über wahre Freiheit aussagt. In Johannes 8, Vers 32 und 36 lesen wir Folgendes. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, Johannes 8, 32 und 36, er sagte, wenn ihr mein Wort an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn also der Sohn euch frei macht, dann seid ihr tatsächlich frei. Und damit widerspricht Jesus allen Eigenversuchen, die Freiheit durch Vernunft oder eigene Entscheidungen zu erlangen. Nun, ich stelle fest, dass ich nicht mehr über die äußerliche Freiheit spreche, sondern vielmehr über die innere, die sich auf unseren Charakter auswirkt. Vor einigen Wochen, erhielt ich von einer lieben Glaubensschwester ein Zeugnis, wie Gott in ihr die wahre Freiheit nach jahrelanger Abhängigkeit geschenkt hat. Und mit ihrer Erlaubnis darf ich ihr das vorlesen. Es war in der Silvesternacht 2009 auf 2010. Meine Vermieterin war über die Feiertage zu ihren Freunden nach Dresden gereist. Ich war alleine im Haus. Und mir ging es elend. Ich lag schon seit 2 Wochen mit einer schweren Grippe, die nicht weichen wollte, im Bett. Und zum ersten Mal wurde mir klar, dass man wirklich daran sterben kann. Aber ich konnte trotzdem nicht mit dem Rauchen aufhören. Ich hustete mir das Leben aus dem Leib. Aber ich konnte nicht aufhören. Und ich musste mir quasi dabei zusehen, wie ich mich selbst umbrachte. Mühsam schleppte ich mich gerade vom Bett ins Bad. Und da wurde mir schlagartig der Ernst meiner Lage bewusst. Ich musste völlig klar erkennen, das würde ich nicht überleben. Ich blieb wie angewurzelt stehen und ein verzweifelter, lauter Schrei kam aus mir heraus: Herr, hilf mir! Und noch ehe ich zu Ende geschrien hatte, fühlte ich etwas wie eine Hand von oben in mich hineingreifen und etwas herauszuziehen. Und noch im selben Bruchteil des Moments wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass ich nie wieder rauchen würde. Dass ich befreit war von der Sucht. Und noch eben in derselben Sekunde wusste ich auch mit absoluter Sicherheit, dass Gott die ganze Zeit schon da war, hier bei mir. Dass er nicht erst vom anderen Ende der Welt herkommen musste, um mir zu helfen. Er war schon immer hier und hat geduldig darauf gewartet, dass ich ihn um Hilfe bitte. Nächsten Silvester sind es rund 15 Jahre her und ich bin dankbar für dieses große, kostbare Geschenk der Befreiung. Aber das noch größere und noch wertvollere Geschenk ist für mich erlebt und erfahren zu haben, dass Gott immer da ist und nur darauf wartet, dass wir seine Verheißung in Anspruch nehmen. Wie zum Beispiel: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 50, Vers 15. Ne? Gott tut heute ja noch Wunder. Er kann heute noch Freiheit von jeglicher Gebundenheit oder Abhängigkeiten bewirken. Und die Kraft des Heiligen Geistes steht uns diesbezüglich immer zur Seite. Nun, viele Menschen haben ihre Freiheit verloren, sei es durch Alkohol, durch Drogen, durch Spielsucht, durch digitale Medien oder durch das Geld, durch den Krieg, durch Verfolgung der Christen, wie ich das in dem Artikel von Adventisten heute in der neuesten Ausgabe las, überschrieben: Eskalation der Gewalt gegen Christen erreicht neuen Höhepunkt. Wie schrecklich. Dieser Artikel hat mich ein bisschen mitgenommen. Und im Alter ist der Tod. Denn es ist aus mit der Freiheit. Tja, Gott gewährt jedem Freiheit. Nun, er lässt uns auch die Folgen tragen. Was mir allerdings am meisten zu denken gibt, sind zwei Fakten. Erstens, Leistungsstress, Verantwortungsstress. Und das kann in eine fatale Abhängigkeit führen. Es entsteht Angst, alles zu verlieren, wie zum Beispiel den guten Ruf, die Selbstachtung, sodass ich mich als Versager fühle oder die Angst, meine Familie nicht mehr versorgen zu können. Und zweitens, ich kann ein Gefangener meiner eigenen Charakterschwächen werden. Nun, Dr. Ben Carson, ein weltberühmter Neurochirurg, die meisten werden ihn sicherlich kennen, hat sein Problem in seinem Buch veröffentlicht, wie er seine Freiheit aus dem Charaktergefängnis wiedergewonnen hat. Er wuchs ja als Schwarzer in einem zerrütteten Elternhaus inmitten von Armut und Vorurteilen auf. Er schnitt in der Schule schlecht ab. Bei ihm gab es sicherlich nicht nur ein schwarzes Loch. Er neigte zu Wutausbrüchen, doch seine Mutter verlor nie den Glauben an ihn. Und sie hielt ihn dazu an, die Chancen zu nutzen, die sie selbst nie hatte. Sie half ihm dabei, seine Fantasie, seine Intelligenz und vor allem seinen Glauben an sich selbst zu entwickeln. Und dieser Glaube sollte seine Rettung werden. Und dieser Glaube befähigte ihn, seinem Traum zu folgen und einer der besten Neurochirurgen der Welt zu werden. Und ganz herausragend war ja die Operation von den siamesischen Zwillingen, die ja am Kopf zusammengewachsen waren. Er konnte sie erstmal in der Geschichte der Hirnchirurgie erfolgreich trennen. Bis er allerdings soweit war, musste er seine totale Abhängigkeit von Gott erkennen. Er war ja ungefähr 14 bis 15 Jahre alt und einige seiner Mitschüler verspotteten ihn wegen seiner klassischen Musik, die er da gerade anhörte. In einem Wutausbruch stieß er mit seinem Messer auf den Jungen ein. An seiner Gürtelschnalle zerbrach die Messerklinge und verhinderte somit eine schwere bis tödliche Verletzung. Und Ben Carson rannte in Panik nach Hause und schloss sich ins Badezimmer ein. Und in seiner Verzweiflung bekannte er Gott, dass er seinen Jähzorn nicht zügeln konnte und dass er beinahe einen Menschen umgebracht hatte. Er betete und flehte um Heilung und Befreiung aus dem Gefängnis der Wutausbrüche. Später verließ er das Badezimmer mit der Gewissheit, dass Gott ihn vom Jähzorn freigemacht hatte. Auch für ihn galt der Zuspruch im Psalm 50, Vers 15. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, rufe mich an. In der Not, bei mir findest du Hilfe. Und dieses Wort können wir ernst nehmen. Wir müssen Mängel und unsere Bedürftigkeit in unserem Charakter zu erkennen, einsehen und bekennen. Und nie wieder hatte Ben Carson mit Wutausbrüchen zu kämpfen. Er wurde von seinen Mitmenschen als freundlicher und gütiger Mensch wahrgenommen. Und beide Erfahrungen machen uns deutlich, dass allein Gott, der Heilige Geist, uns von unseren negativen Gebundenheiten freimachen kann. Wissen wir, was das alles für uns bedeuten würde? Wir können Gott unseren Stolz, unsere Rechthaberei, unsere Ungeduld und Lieblosigkeit bekennen. Er wird uns freimachen. Wie Jakob, der Enkel Abrahams, können wir beten: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und ihr kennt ja seine Geschichte. Und Johannes betont in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von all unserer Schuld. Aber wie erkenne ich meine Unzulänglichkeiten? Vor Jahren überlegte ich mir einmal, dass ich in geistiger und geistlicher Hinsicht einen Spiegel benötige. Und wenn wir morgens aufstehen, dann schauen wir zuerst in den Spiegel, nicht? Wie sehe ich denn überhaupt aus? Und diesen Auftrag übertrug ich auf meine Frau. Ich sagte ihr, und das tue ich noch heute, sei du mein Spiegel. Sag mir alles, was ich verbessern muss. Sodass die Liebe Jesu in meinem Herzen Gestalt gewinnt. Ich denke, wir benötigen alle einen Spiegel. Vieles können wir gar nicht selber erkennen. Auch nicht bei guter Selbstreflexion. Unser Gegenüber, und das ist eigentlich der Heilige Geist, der kann das tun. Oder einen Menschen, den wir aussuchen, dass er uns reflektiert. Denn Gott sehnt sich ja danach, sein Herz brennt dafür, uns die wirkliche Freiheit zu schenken. Ja, was bedeutet nun diese Freiheit für mich wirklich? Jesus definiert das ganz einfach. Er macht deutlich, dass es nicht nur um mich und meine Probleme geht. Wahre Freiheit gelingt, wenn ich meine Eingegrenztheit Gott abgebe und mich den Bedürfnissen der anderen zuwende. Die Liebe ist dafür das wahre Steuerelement. Und das kann ja ein weiterer Schritt zur wahren Freiheit sein. Der andere braucht mich als Helfer. Nicht vor einiger Zeit geschah ja in Indien ein Grubenunglück. Da waren sehr, sehr viele Helfer zur Stelle. Und alles kam zu einem guten Ende. Die Menschen wurden gerettet. So kann es auch im geistigen, geistlichen Bereich geschehen. Dafür hat doch Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. Deswegen sind wir doch hier zusammen, um uns auf diesem Weg die Freiheit zu finden, zu helfen. Wir reden in den Bibelgesprächen darüber und in den Pausen. Dafür hat Gott die Gemeinde ins Leben gerufen. Deswegen sind wir Schwestern und Brüder. Der Apostel Petrus schrieb im ersten Kapitel, Vers 2, im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 16 bis 17 folgendes: Handelt als freie Menschen, aber nutzt die Freiheit nicht als Deckmantel für Böses. Handelt als Diener Gottes und bringt allen Menschen Achtung entgegen. Liebt eure Brüder und Schwestern. Aber der Apostel Paulus fügt noch einen anderen Aspekt hinzu, der Freiheit auf eine ganz andere Art beschreibt. Er schrieb in 1. Korinther 9, Vers 19: Obwohl ich frei bin, habe ich mich doch für jedermann zum Diener gemacht. Warum? Weil ich Menschen für die Freiheit in Jesus Christus gewinnen möchte. Freiheit in Jesus Christus. Genau das hat Jesus uns vorgelebt. Manchmal für die Menschen von damals unverständlich. Als er zum Beispiel beim Abendmahl aufstand, sich eine Schürze umband und anfing, den Jüngern die Füße zu waschen. Denn diese Füße hatten es nötig. Nun, die Schürze kann zum Symbol von Freiheit werden. Ihr könnt euch vielleicht an meine Predigt erinnern, beschrieben die Schürze, nicht? Das ist das Gesetz der Freiheit. Und dafür sucht Gott Mitstreiter, praktizierende Christen, die nicht nur von Selbstreflexion oder Selbstbestimmung leben, sondern von der Nächstenliebe. Und genau das ist das Wort des Herrn, was uns wirklich frei macht. Und diese Freiheit besteht ewig. Aktive Nächstenliebe. Was kann ich für dich tun? Ich kann doch für euch da sein. Dem anderen dienen. Das ist das, was wirklich frei macht. Wir können das ganze Leben über Freiheit philosophieren. Und mir ist bewusst, dass ich nicht alle Aspekte dieser Vokabel abdecken konnte und niemals kann. Aber das Wort Jesu bringt es auf den Punkt. Bezeichne dich als Diener für den anderen. Wenn das jeder täte, ist das die größte Basis, die gelegt werden kann für ein freies Leben. Und Gott hat seine Gebote gegeben, damit wir es lernen, damit wir, und der Heilige Geist möchte uns auf diesem Weg begleiten, hinein in die wahre Freiheit. Diese Freiheit besteht ewig. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. So das Lied, was wir jetzt singen wollen. Wandle sie in Weite. Wandle sie in die Weite der Freiheit. Herr, erbarme dich. Amen.